Ja, herzlich willkommen zu Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie auch heute bei unserem Wahlcheck-Spezial mit dabei sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat und heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Christian Lindner.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wieder.
Ja, sonst haben wir eine große Runde gehabt bei unseren Wahlcheck-Veranstaltungen. Kompakter Wahlkampf, kompakte Sendung. Und unsere Zuschauer wissen natürlich auch, Sie können die heutige Sendung und das Gespräch wie immer auf all unseren Podcast-Kanälen noch einmal anhören und vor allen Dingen natürlich auch ausführlich in der Heilbronner Stimme darüber lesen. Und wer informiert sein möchte, der abonniert den Newsletter aus der Chefredaktion und erfährt dann immer alles Neue, auch über unsere Gäste. Ja, es sind spannende Zeiten. Ja. Heute war der US-Vizepräsident Vance bei der Sicherheitskonferenz in München und da sind schon einige Dinge gesagt worden, die müssen Europa doch erschrecken. Oder war es alles nachvollziehbar?
Ich rate zu einer sehr kühlen Reaktion. Natürlich waren es verstörende Äußerungen, die er auch mit Bezug auf den deutschen Wahlkampf gemacht hat. Aber hier dürfen wir nicht reflexartig reagieren, sondern im Gegenteil, wir müssen sehen, dass er Befürchtungen nicht bestätigt hat. Die USA hätten schon Entscheidungen getroffen, beispielsweise ihre Truppenpräsenz in Europa zu reduzieren. Wir haben nichts weiter Konkretes gehört über Gespräche mit Putin über die Ukraine. Und deshalb gibt es offensichtlich noch Einflussmöglichkeiten. Die oberste Priorität muss jetzt haben, dass wir schnellstmöglich unser transatlantisches Verhältnis verbessern. Sagen wir es offen, mit Sozialdemokraten und Grünen ist das gegenwärtig nicht möglich. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland keine intakten Kanäle in das Lager der Trump-Administration in den USA. Und deshalb muss unmittelbar nach der Bundestagswahl eine neue Ära transatlantischer Diplomatie eingeläutet werden.
Knüpft die FDP Kontakte auch ins Lager der Republikaner?
Das habe ich auch als Finanzminister immer und sehr bewusst getan. Ich habe mich also mit Gouverneuren der Republikanischen Partei getroffen, wenn ich in Washington war. Und ich habe auch republikanische Abgeordnete als Finanzminister empfangen, um über Fragen des Weltsteuerrechts zu sprechen. Ich habe das sehr bewusst gemacht, weil ich dienstlich offiziell ja Kontakte zu den Demokraten hatte. Und notwendig ist, dass man auch auf die andere Seite einen Kontakt hat. Andere haben das offensichtlich nicht getan.
Jetzt muss man sich dennoch fragen, Sie waren Mitglied in der Regierung. Es war ja absehbar, dass Donald Trump Präsident wird. Und er macht ja auch nichts Überraschendes, sondern er setzt es mehr oder weniger um, was er auch angekündigt hatte. Hat man sich da nicht intensiver vorbereitet auf den Tag, an dem die Trump-Administration die Geschäfte übernimmt?
Die Außenministerin offensichtlich nicht. Im Gegenteil, noch im laufenden Präsidentschaftswahlkampf hat das Auswärtige Amt ja dümmliche Postings auf X veröffentlicht, wo Donald Trump energiepolitisch belehrt wurde, wie wir im Nachhinein gesehen haben, auch noch faktisch falsch. So macht man das nicht. Ich jedenfalls habe mich daran nicht beteiligt. Und übrigens auch als Kabinettsmitglied diese Art der Kommunikation intern kritisiert.
Ja. Kritik werden Sie wahrscheinlich auch äußern, dass der Herr Vance mehr oder weniger einen Wahlaufruf für die AfD gemacht hat. Wie ernst muss man das nehmen?
Herr Vance und auch Elon Musk sind ja Angehörige der Make America Great Again Bewegung. Diese Make America Great Again Bewegung ist ja voll gegen deutsche Wirtschaftsinteressen gerichtet. Da muss man sich ja als deutscher Wähler fragen, wenn so jemand, der gegen Deutschland und unsere Wirtschaft arbeitet, zur Wahl einer Partei aufruft, möglicherweise ist diese Partei gerade nicht im Interesse unseres deutschen Vaterlandes. Und so sehe ich es auch. Die AfD würde Deutschland wirtschaftlich ruinieren durch einen Austritt aus der EU, durch 25% Rentenversicherungsbeitrag, der drohen würde, wenn man die AfD-Rentenpläne umsetzt. Und auch durch ein mindestens ambivalentes Verhältnis zum Privateigentum. Und da habe ich jetzt noch nicht die üblichen Kritikpunkte genannt, um mal Abwechslung in die Sache zu bringen.
Jetzt haben Sie bei Ihrem letzten Besuch hier in Heilbronn, haben wir auch das Thema Ukraine angesprochen. Und da haben Sie gesagt, es darf, wenn es um Verhandlungen geht, nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg verhandelt werden. Es ist aber genau das, was ja Donald Trump angekündigt hat in seinem Telefonat mit Putin. Und er hat schon zwei Eckpfeiler eingerahmt, also keine Chance auf NATO-Beitritt und die Ostgebiete als verloren gegeben. Hat er damit nicht eigentlich schon die Chance der Verhandlung geschmälert?
Das war gewiss für Verhandlungen nicht klug, im Vorhinein Zugeständnisse schon zu machen. Hier könnte Putin seine Kriegsziele erreichen und dazu darf es nicht ohne weiteres kommen. Deshalb ist jetzt ein Zeitpunkt, wo von Deutschland ausgehend die Europäische Union zusammengebracht werden muss. Und wir müssen als Europäer und als NATO mit dabei sein, wenn USA und Ukraine gegebenenfalls mit Putins Russland verhandeln. Hier sind auch unsere eigenen Sicherheitsinteressen betroffen. Es geht auch um unser Bündnis und es geht auch um die Friedens- und Freiheitsordnung der Europäischen Union. Und aus diesem Grund müssen wir auf alle Fälle dabei sein und auch unseren Einfluss ausüben in Washington.
Bundespräsident Steinmeier hat bei der Sicherheitskonferenz die USA als rücksichtslos bezeichnet. Sind Sie das?
Die USA vertreten natürlich ihre Interessen und es gibt geopolitische Veränderungen durch den Wechsel im Weißen Haus, eine neue Interessenssphärenpolitik. Aber aus meiner Sicht sollten wir trotz aller provokanten Äußerungen respektvoll mit den USA umgehen. Dafür aber umso klarer intern sprechen. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist genau umgekehrt. Also man ist sanftpfötig, wenn man denen gegenüber sitzt und traut sich nicht, klar Dinge anzusprechen und auch beispielsweise Gegenreaktionen im Bereich des bilateralen Handels anzukündigen. Da haben wir ja auch unsere Machtmittel. So stattdessen ist man öffentlich, aber sehr robust. Und ich würde es gerne andersrum machen. Cooler in der öffentlichen Kommunikation, dafür aber umso klarer und konsequenter.
Aber vielleicht abschließend noch zur Ukraine. Hat Trump nicht recht, wenn er sagt, Selenskyj, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und alle Pläne, die Gebiete zurückzuerobern, sind illusorisch, verursachen nur noch mehr Leid, nur noch mehr Ausgaben.
Wenn man der Meinung wäre, ist es dennoch nicht klug, sie öffentlich zu äußern. Die Ukraine hat so große Verluste, die Menschen haben so viele Opfer gebracht, so viele Soldatinnen und Soldaten sind auch gefallen für die Unabhängigkeit ihres Landes. Und deshalb hat auch vor allen Dingen dieses Volk jetzt das souveräne Recht zu entscheiden, unter welchen Bedingungen es bereit ist, einen Waffenstillstand zu beschließen oder vielleicht dereinst auch zu einer dauerhaften Friedenslösung zu kommen. Das ist ja nicht unsere Sache oder die Sache von Donald Trump. Wir können beraten, wir können begleiten, wir müssen unterstützen, aber zunächst ist die Entscheidung in Kiew zu treffen.
Sie haben es vorhin gesagt, es gibt noch keine Entscheidungen, ob die USA Truppen abziehen aus Deutschland, wie viel aus Europa abziehen, wie es weitergeht. Aber die Signale gehen ja schon in die Richtung, dass die USA sagen, ihr müsst euch selbst um eure Verteidigung kümmern in Europa. Verteidigungsminister Pistorius hat heute auch in München gesagt, das mit dem 2% wird nicht mehr reichen. Wer weiß, ob überhaupt 3% reichen. Und war sich Finanzminister. Wo soll das ganze Geld herkommen? Frau von der Leyen hat heute ja schon gesagt, Schuldenbremse aussetzen, Maastricht-Regeln aussetzen. Ist es richtig, damit alle europäischen Länder jetzt aufrüsten können?
Also Herr Pistorius selbst hat im vergangenen Jahr 4 Milliarden Euro nicht ausgegeben. Die sind übrig geblieben bei seinem Ressort. Also insofern kommt es auch auf das Management an. Ja, wir werden höhere Verteidigungsausgaben brauchen. Das ist jedem klar, auch mir. Mich überrascht nicht oder würde nicht überraschen, wenn es zu einer Veränderung der Truppenpräsenz der USA in Europa kommt. Wir werden hier im konventionellen Bereich der Abschreckung werden wir ausgleichen müssen, was die USA an anderen Stellen in der Welt benötigen. Für uns von überragender Bedeutung ist aber, dass wir uns weiter verlassen können auf die strategische Abschreckung der amerikanischen Nuklearwaffen.
Aber vielleicht nochmal konkret.
Ich komme auf Ihre Frage,
ja, genau,
auf den Kern der Frage, noch zurück. Nein, ich halte es für keine gute Idee, dass Ursula von der Leyen die europäischen Fiskalregeln jetzt verändern will für Verteidigung. Aus vielen Gründen. Es sind auch politische Gründe. Nicht alle EU-Mitglieder sind ja beispielsweise Mitglieder der NATO. Nicht alle haben den gleichen Bedarf. Und außerdem müssen wir erkennen, dass auch finanzielle Stabilität ein Faktor von Krisenresilienz ist. Die Bundesregierung hat auch auf meine Veranlassung in ihre sicherheitspolitische Konzeption bewusst auch die fiskalische Resilienz aufgenommen. Das gilt in besonderer Weise für die Europäische Union auch, denn da sind viele Mitglieder nicht so stark wie Deutschland. Und deshalb werden wir andere Wege finden müssen. Hier ist mein Vorschlag. Wir haben viele Milliarden Euro an ineffektiven Subventionen für den sogenannten Green Deal von Ursula von der Leyen. Geld, das wir einsetzen müssen, weil wir unsinnige Technologieverbote haben beispielsweise oder weil die EU sich zu Tode reguliert. Und mein Vorschlag ist, die Mittel, die wir dort haben, die können wir umwidmen in einen wichtigeren Bereich, nämlich in die Stärkung unserer europäischen Verteidigungskapazität. Wie das im Einzelnen dann gelingen kann, wie gesagt, es sind nicht alles NATO-Mitglieder, ist dann zu überlegen, vermutlich eher in den Bereich Forschung im Rüstungsbereich, Finanzierung von privaten Industrievorhaben in diesem Sektor.
Aber vielleicht nochmal ganz konkret, das Thema Schuldenbremse, das verfolgt Sie ja den gesamten Wahlkampf über. Dennoch, wenn das Sondervermögen 4 Milliarden mehr oder weniger verbraucht ist, sagt Pistorius, braucht man ab 28 mindestens 85 Milliarden für die Bundeswehr. Wahrscheinlich jetzt mehr, wenn sich die USA noch zurückziehen werden. Das sind ja 30 Milliarden mehr als heute. Muss man da nicht sagen, das geht mit der Schuldenbremse gar nicht?
Man darf aber nicht Verteidigungsausgaben auf Dauer auf Pump finanzieren. Wo soll das hinführen? Wenn wir jedes Jahr jetzt neue und immer mehr Schulden machen als eine alternde Gesellschaft, wir sind eine alternde Gesellschaft, Herr Heer.
Sie müssen mich nicht so arg gucken.
Ja, ich habe gerade überlegt. Also hier sehe ich schon die Kamera. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir haben kein Wachstum. Wenn wir auf Dauer immer mehr Schulden anhäufen, dann gefährden wir auch unsere Tragfähigkeit. Und wir würden uns irgendwann strangulieren, weil wir für die Zinsen die Steuern erhöhen müssen. Es geht kein Weg dran vorbei. Wir müssen einfach Prioritäten setzen. Und das geht. Wir haben über 1 Billion Euro Staatseinnahmen. Wir haben aber keinen guten Umgang mit dem Geld. Wir können den Staatsapparat reduzieren. Wir brauchen einen Sozialstaat, der den Menschen hilft bei einem Schicksalsschlag, dass sie nie ins Bodenlose stürzen. Aber unser Sozialstaat darf Antriebslosigkeit nicht länger tolerieren. Stichwort Bürgergeldreform. Wir müssen die wirtschaftlichen Folgen der irregulären Migration in Deutschland begrenzen. Das sind zweistellige Milliarden-Euro-Beträge im Jahr. Kann ich gerne auf Wunsch vertiefen. Wir haben auch in Deutschland viele grüne Subventionen, die unwirksam sind. Ich bin ja dafür, dass wir das deutsche Klimaziel vom Jahr 2045 auf das Jahr 2050, das europäische Datum, verschieben. Das spart viele, viele Milliarden Euro. Und wir sollten uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass Deutschland ja auch mal wieder wachsen könnte. Ich habe öffentlich vorgerechnet, dass wir durch solche Maßnahmen, Veränderung der Staatsausgaben und eine moderate Wachstumsperspektive bis 2029 150 Milliarden Euro jährlich erwirtschaften können.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, das Thema Migration. Man hat ja auch die Wählerinnen und Wähler gefragt, was sind die wichtigsten Themen in diesem Wahlkampf? Und es waren immer Migration und Wirtschaft. Die beiden wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz ansprechen. Nach München gestern geht man jetzt eigentlich fast schon zu schnell zur Tagesordnung über, dass man sich an solche schreckliche Ereignisse, es klingt ja bitter, gewöhnt.
Nein, das darf nicht sein. Und ich meine, die Notwendigkeiten liegen auf der Hand. Die waren auch vor München schon klar. Die Dringlichkeit ist jetzt ein weiteres Mal bestätigt und das muss unmittelbar von der nächsten Bundesregierung angegangen werden. Wir haben ja während der Zeit der Ampelkoalition manches gegenüber der früheren Politik von Frau Merkel verändert, ich sage verschärft. Also beispielsweise Bezahlkarte statt Geldleistung, Asylbewerberleistungsgesetz reduziert, Abschiebegewahrsam, sichere Herkunftsländer, gemeinsames europäisches Asylsystem und auch der Schutz der europäischen Außengrenze, der beabsichtigt ist. Aber das reicht nicht. Wir brauchen Verfahren in Drittstaaten, wir brauchen Abschieberegeln nach Afghanistan. Wir zahlen 1 Milliarde Euro Entwicklungshilfe an Afghanistan. In den vergangenen 3 Jahren war das die Summe.
Also sollte man dann konkret mit Afghanen, mit den Taliban?
Ja, aber selbstverständlich. Wenn die 1 Milliarde Entwicklungshilfe in den letzten 3 Jahren erhalten haben, dann können die doch nicht nur den Scheck nehmen. Die müssen auch Verantwortung für ihre Staatsangehörigen übernehmen. Da muss man robust verhandeln. Übrigens, die österreichische Regierung macht das auf einer technisch-logistischen Ebene. Das macht das deutsche Außenministerium nicht. Wie überhaupt ganz viele sinnvolle Maßnahmen zur Steuerung und Begrenzung von Migration, vor allen Dingen an den Grünen, scheitern, Herr Heer. Ein Grund, warum die FDP gesagt hat, wir werden eine nächste Regierung nicht mit den Grünen bilden, bei allem Respekt vor einem demokratischen Mitbewerber, mit denen können wir wesentliche Fragen im Bereich der Wirtschaft und der Migration nicht lösen. Immer wieder haben die blockiert oder notwendige Maßnahmen verzögert.
Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz zurückkommen auf die vergangene Woche, auf die Abstimmungen im Bundestag, auf die beiden. Dem Entschließungsantrag der CDU haben Sie zugestimmt. Bei dem Gesetzesantrag am Freitag ist Ihre Fraktion Ihnen nicht in Gänze gefolgt. Warum?
Aus den gleichen Gründen, warum die Fraktion der CDU-CSU Friedrich Merz nicht in Gänze gefolgt ist. Die Unionsfraktion hatte ja 12 Stimmen nicht an Bord. Wäre die Union geschlossen gewesen bei ihrem eigenen Gesetzentwurf, wäre das Gesetz beschlossen worden. Muss man ja in Erinnerung rufen. Diese 12 Abgeordnete der Union haben nicht mitgestimmt, weil sie in Wahrnehmung ihres freien Mandats gesagt haben, sie wollen kein Gesetz beschließen mit den Stimmen der AfD. Und die gleichen Erwägungen hatten auch Abgeordnete unserer FDP-Fraktion. Ich nicht.
Warum nicht?
Weil wenn eine demokratische Fraktion wie die Union einen Gesetzentwurf einbringt und dieser Gesetzentwurf langjährige Forderungen der FDP enthält, beispielsweise Aussetzung des Familiennachzugs, wenn dieser Gesetzentwurf Forderungen erhält, die, wenn ich es richtig sehe, sogar der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg unterstützt, dann kann ich zustimmen. Und unabhängig davon, ob die AfD es auch tut, ich würde mich ja abhängig machen von der AfD, die hat ja Macht über mich, wenn ich dann mein Votum davon abhängig machen würde, ob die dabei sind oder nicht. Für mich ist das, ich sage es daher auch ganz offen, kein Skandal. Der Skandal ist für mich, dass SPD und Grüne dem nicht zugestimmt haben. Nicht, dass die AfD zugestimmt hat, ist der Skandal, sondern dass die es nicht getan haben.
Wäre es nicht besser gewesen, man hätte das nach der Wahl gemacht. Man hätte ja sagen können, wir schreiben das in unser Wahlprogramm rein, weil es jetzt überlagert ja das bei jeder Diskussion, Brandmauerdebatte, Demonstrationen.
Mein Reden, Herr Heer, ich hätte Friedrich Merz das nicht empfohlen. Er ist offensichtlich kein guter Taktiker, weil er hat SPD und Grünen ein Thema gegeben. Die waren doch absolut hilflos, sowohl angesichts der Wirtschaftskrise als auch angesichts der Notwendigkeiten bei der Migration. Die waren absolut hilf- und konzeptlos. Jetzt haben sie ein Thema Brandmauer. Vorher hatten sie keins. Also die Linke ist voll mobilisiert. Und Friedrich Merz hat noch die AfD aufgewertet dadurch. Also ich hätte ihm dieses Manöver nicht empfohlen. Aber gut, wenn er den Gesetzentwurf vorlegt, dann bewerten wir den sachlich. Und er entspricht unserer Position. Deshalb haben wir zugestimmt.
Sie haben es angesprochen, die wirtschaftlichen Probleme nach 2 Jahren Rezession, die in Deutschland
vorherrschen. Seit 2019 haben wir kein Wachstum mehr.
Gut, ja. Wir kommen noch zu den Rezepten, die Sie uns sicherlich in Kurzform nennen werden. Wie soll man denn jetzt zunächst auf die US-Zölle reagieren?
Auch da kühl. Die Ankündigungen beim Stahl sind für Deutschland noch nicht so erheblich.
Oder die Autobranche kommt jetzt dran als nächstes, ne?
Und deshalb muss man sich doch fragen, warum ist nicht fortwährend jemand in Washington? Gut, jetzt ist eine Woche bis zur Wahl, aber das muss eine hohe Priorität haben. Wir müssen als Europäische Union und dann Deutschland, weil wir besondere Interessen als Exportnation haben, mit den USA sprechen. Und solche Diskussionen darf man nicht öffentlich führen, aber wir können auch Zölle erheben.
Tun wir ja auch.
Ja, und wir können sie auch anziehen, wenn es notwendig ist. Es gibt auch Staaten, die erwägen sogenannte Digital Service Taxes, also auf digitale Dienstleistungen, eine Steuer zu erheben. Was sind nochmal die großen Unternehmen in den USA? Das sind digitale Tech-Konzerne. Ich will das gar nicht, aber es gibt diese Möglichkeiten. Und darüber muss man mit der Trump-Administration sprechen und verdeutlichen, dass wir eigentlich ein gemeinsames Interesse haben. Das Problem für die USA sind doch nicht die Europäer. Und für uns Europäer sind doch die USA nicht die Herausforderung. Wir haben eine gemeinsame Herausforderung. Die heißt im Handel Volksrepublik China. Also müsste man doch eine Übereinkunft treffen können, einen Interessenausgleich über den Atlantik, sodass wir vielleicht sogar Schritte in Richtung mehr freien Handel gehen können, um dann gemeinsam umso entschlossener auf der Weltbühne gegen die Volksrepublik China zu arbeiten. Und ich kenne einige aus dem republikanischen Lager. Bei uns werden die in Deutschland teilweise so gezeichnet, als seien die total, wie soll ich sagen, abgedreht und verstrahlt. Das stimmt nicht. Die haben in ihrem öffentlichen Auftreten eine Rhetorik, die sich sehr stark an die eigene Wählerschaft wendet. Auch diese Auftritte hier in München richten sich ein Stück auch an die amerikanische Wählerschaft. Das ist für uns irritierend, aber so sind sie. Deshalb muss man da nüchtern mit umgehen und dann, wie ich eben schon sagte, lieber intern, nicht sich öffentlich provozieren lassen, intern klare Text sprechen.
Wir haben auch jede Menge Leserfragen bekommen, alle kann ich gar nicht stellen. Ein paar haben wir uns rausgesucht.
Wirtschaftskrise machen wir noch, ne?
Ja, sind wir mittendrin. Ah, okay, alles klar. Da kommt nämlich jetzt, denken Sie denn morgens noch, Herr Lindner, als erstes nach dem Aufstehen an Deutschlands Finanzen?
Also in einem weiteren Sinne ja, weil eben das Thema Wirtschaftswende uns ja begleitet. Aber ich bin jetzt nicht mehr der Verantwortliche für den Staatshaushalt, wo ich quasi jeden Tag geschaut habe, wie notiert die Anleihe und wie ist der Ablauf des Bundeshaushalts und jeden Tag Entscheidungen treffen musste, wie mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger umgegangen wird. Aber ich kann mich mit dem Gedanken anfreunden, dass das wieder eine größere Rolle in meinem Leben spielt nach der Wahl.
Schauen wir mal, da kommen wir nachher noch dazu. Sie haben die Wirtschaft angesprochen. Ist es nicht zu spät, die Firmen? Viele Firmen wandern ab. Es gibt massive Kritik. Wir verlieren jetzt auch Arbeitsplätze, auch im produzierenden Gewerbe. Wo kann man denn wirklich die Trendwende schaffen, um Deutschlands Wirtschaft anzukommen?
Also zunächst ist der Befund richtig. Wir haben eine echte, massive, tiefgreifende Wirtschaftskrise. Da hat der Bundeskanzler Scholz letztes Jahr noch gesagt, Klage ist des Kaufmanns Gruß. So war sein schlecht gealtertes Zitat. Und jetzt sehen wir die Misere. Sogar hier in Baden-Württemberg in Top-Unternehmen wird abgebaut. Das ist, muss man vielleicht auch den Zuschauerinnen bzw. Lesern sagen, das ist nichts, was sich kurzfristig ereignet hat. Deutschland war 2014 Platz 6 der globalen Wettbewerbsfähigkeit vor 10 Jahren. Und dann ging es in jedem Jahr abwärts. Und jetzt sind wir Platz 24. Mittelmaß. Wir haben noch den Anspruch, dass wir spitzenmäßigen Lebensstandard haben, aber wir bringen im weltweiten Vergleich eben keine Spitzenleistung mehr. Wir müssen jetzt an allem arbeiten, und zwar zugleich. Wir müssen die Belastung durch Bürokratie und Regulierung reduzieren. Kurz konkretisiert, Lieferkettengesetz, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Dokumentationsverpflichtungen, EU-Taxonomie, Forschungsverbote bei Stammzelle oder zivil-militärischen Anwendungen. Das muss alles radikal reduziert werden.
Aber ich frage mich immer, kann man das wirklich von heute auf morgen auch?
Selbstverständlich. Wirklich? Ja, legt man einen Gesetzentwurf vor, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz tritt mit dem heutigen Tag außer Kraft. Punkt.
Also ein Dekret wie bei Trump?
Nein, Gesetzentwurf des Bundestags, kein Dekret, aber der politische Wille muss da sein. Der muss allerdings da sein.
Und
da
auch in der Dreierkoalition?
Ja, da ist häufig das Problem, weil das ist eine Frage des Menschenbilds. Bürokratieabbau bedeutet, man muss Menschen zutrauen, dass sie als Erwachsene vernünftige und verantwortungsbewusste Entscheidungen trifft. Es gibt aber Parteien, die sehen die erwachsenen Menschen als anleitungsbedürftig, verführbar und schwach, weshalb sie sie mit Regeln und Behörden auf den richtigen, oft grünen Kurs bringen sollen. Und ich bin ganz anderer Meinung, also wir müssen bei Bürokratismus und Regulierung massiv runter. Wir müssen zum Zweiten dafür sorgen, dass sich in Deutschland Arbeit wieder lohnt. Die Überstunde lohnt sich nicht. Die unternehmerische Investition in Deutschland ist uninteressant, weil wir unternehmerisches Risiko auch noch mit dem Solidaritätszuschlag obendrauf bestrafen. Wir haben ein Arbeitszeitgesetz, das die Menschen einbremst. Also da müssen wir ran. Man hat noch nie gesehen, dass eine Gesellschaft ihren Wohlstand dadurch verteidigt hat, dass sie weniger arbeitet und weniger unternehmerische Risikobereitschaft hat. Da müssen wir ran. Und ich sagte schon, der deutsche Sonderweg im Klimaschutz und in der Energiepolitik ist ruinös. Der bringt nichts, kostet viel Geld und kostet uns auch noch Wertschöpfung in der Wirtschaft und muss deshalb korrigiert werden.
Apropos viel Geld. Einige Experten haben ja mal alles nachgerechnet, was die Parteien so versprechen, was sie künftig umsetzen wollen. Und was nicht gedeckt wäre im Haushalt, und da war bei der FDP, bei den FDP-Vorschlägen 138 Milliarden von all dem, was sie so vorhaben, sind im Haushalt nicht abgedeckt. Wie wollen Sie das umsetzen?
Ja, also 75 Milliarden Euro, habe ich vorgerechnet, kann man alleine durch Einsparungen im Haushalt erreichen. Also siehe oben, also Staatsapparat, irreguläre Migration, Treffsicherheit des Sozialstaats, grüne Subventionen. Und 75 Milliarden Euro bekommen wir an zusätzlichen Staatseinnahmen bei einer moderaten Wachstumsperspektive. Wenn es uns gelingt, in diesem Jahr 0,5 Prozentpunkt mehr, in den nächsten beiden Jahren 1 Prozentpunkt mehr, das ist immer noch sehr bescheiden, und dann 2028, 2029 2 Prozentpunkte mehr Wachstum, das ist ebenfalls noch konservativ, wenn man sieht, wie andere Volkswirtschaften wachsen, dann sind das 75 Milliarden Euro im Jahr 2029. Wir müssen einfach wieder in den wirtschaftlichen Erfolg investieren und dann fließen auch zusätzliche Mittel in den Staatshaushalt.
Also auch weniger Subventionen oder beispielsweise die Automobilindustrie fordert Subventionen.
Ich bin komplett dagegen.
Auch fürs E-Auto?
Weniger Subventionen. Wir haben eine Subvention beim E-Auto, die würde ich beibehalten. Das ist die pauschale Versteuerung des Dienstfahrzeuges. Viele Neuwagen kommen ja in die Fahrzeugflotte als Geschäftswagen. Da haben wir eine Subvention. 0,25% ist die Versteuerung des Dienstwagens. 1% beim Verbrennerfahrzeug. Das ist eine Subvention. Für das Elektroauto finde ich okay. Können wir lassen. Aber ansonsten, Herr, bin ich komplett gegen Subventionen. Das hat doch alles auch nichts gebracht. 10 Milliarden für Intel. Die Idee von Frau Merkel damals und Herr Scholz und Herr Habeck haben sie ja adoptiert. 10 Milliarden Euro wurden ausgelobt an Subventionen für 3.000 Arbeitsplätze. Was ist passiert? Nichts. Intel kam nicht, weil wenn betriebswirtschaftliche Erwägungen dagegen sprechen und die Standortbedingungen nicht stimmen, dann findet so eine Ansiedlung nicht statt. Dagegen in Mainz, BioNTech, das Unternehmen hatte keiner auf dem Plan, das hat keine Subventionen bekommen. Da haben die Rahmenbedingungen gestimmt und ein wissenschaftlicher Durchbruch, finanziert mit privatem Kapital, hat dort enorm zu Wachstum und Wertschöpfung beigetragen. Das muss das deutsche Modell sein. Gute Rahmenbedingungen für alle und dann wieder mehr Freude am Erfinden als am Verbieten.
Mehr Freude haben auch unsere Zuschauer bestimmt auch, wenn wir jetzt noch ein bisschen Gas geben und noch ein paar Themen ansprechen.
Ja klar, gerne.
Wir werden immer wieder auch angesprochen, die sagen, Mensch, ihr redet immer über Migration, klar, Wirtschaft ist wichtig, Bundeswehr. Aber was ist eigentlich mit dem Wohnungsbau? Wir konkret, wir haben einfach Probleme. Viele Leser sagen, wir finden keine Wohnung, wir finden keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Wenn ich jetzt sehe, dass Deutschland und Österreich schlusslich beim Wohnungsneubau sind, Spanien ganz vorne, was machen die Spanier besser, was wir nicht können? Sie waren 3 Jahre in der Regierung, warum hat das nicht funktioniert und die ganzen Versprechungen sind Luftblasen.
Naja, also wir haben als FDP nicht 400.000 Wohnungen im Jahr versprochen. Das war ein Wahlversprechen der SPD, das ich damals schon mit den Mitteln, auf die wir uns verständigen konnten, finde ich realistisch gehalten habe. Wo haben wir die Probleme? Wir haben eine Spezialsituation gehabt durch den massiv gestiegenen Zins der Europäischen Zentralbank zur Bekämpfung der Inflation. Das hat viele Bauträger aus der Kurve geworfen. Nehmen wir das mal beiseite, haben wir in unserem Land das Problem immer höherer Standards. Für Lärmschutz, Barrierefreiheit, dann verpflichtende Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dann gibt es Bestimmungen in Landesbauordnungen, dass eine bestimmte Zahl von Parkplätzen pro Wohneinheiten zur Verfügung stehen. Ich könnte die Liste weiter fortsetzen. Wir haben uns auch da in Grund und Boden reguliert, dass selbst ein gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen keinen günstigen Wohnraum mehr schaffen will. Selbst wenn es keinen Gewinn erzielen will, ist es trotzdem teuer wegen der ganzen Standards. Und deshalb müssen wir auch da rigoros ran. Mein Freund, der ehemalige Justizminister Buschmann, hat ja noch als Justizminister vorgeschlagen, einen Gebäudetyp E zu schaffen. Das ist ein Gebäudetyp, der vom allgemeinen Bauvertragsrecht abweichen kann, der deshalb günstiger ist. Den Gedanken muss man wieder aufnehmen. Und auch ansonsten bin ich dafür, dass wir viel Regulierung zurücknehmen.
Eine weitere Leserfrage von Herrn Sick aus Pfaffenhofen. Wie wollen Sie denn die Probleme im Sozialstaat angehen, damit die zukünftigen Generationen nicht übermäßig mit Sozialabgaben belastet werden?
Ja, Herr Sick, vielen Dank, dass das mal so rumgefragt wird. Kurz gesagt, wir brauchen mehr Kapitaldeckung in unserer Sozialversicherung oder in den unterschiedlichen Sozialversicherungen, insbesondere im Bereich der Pflege und im Bereich der Rente. Wir sind eine alternde Gesellschaft, das heißt, in einigen Jahrzehnten werden voraussichtlich immer weniger Aktive die Lasten schultern müssen für diejenigen, die im Ruhestand sind. Und wie können wir hier die Belastungen begrenzen? Wir müssen jetzt anfangen, einen Kapitalstock aufzubauen. Und wenn es einen Grund gibt, warum ich bedauere, dass es die Ampel nicht mehr gibt, dann ist es das Altersvorsorgedepot. Der Gesetzentwurf war fertig und wenn die Ampel durchgehalten hätte, also genauer gesagt, wenn wir uns verständigt hätten auf eine neue Wirtschaftspolitik, dann wäre auch das Altersvorsorgedepot gekommen. Was beinhaltet das? du hast die Wahlfreiheit, nämlich ein Versicherungsprodukt oder eben ein eigenes Depot. Viele jüngere Leute sparen ja zum Beispiel in den ETF-Sparplan hinein. Der Staat fördert das mit 20 Cent pro investiertem Euro, bis zu einer gewissen Höchstgrenze. Alle Erträge, alle Veräußerungsgewinne bleiben komplett steuerfrei. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen das einige Jahrzehnte, 2, 3, vielleicht 4 Jahrzehnte. Selbst bei einer mittleren Sparquote hat man dann ein Altersvorsorgevermögen im Bereich von Hunderttausenden Euro. Kann ich nur die Zuschauerinnen und die Leser mal einladen, mal so eine kleine Rechnung zu machen, was das bedeutet, schon bei einer mittleren Quote, Sparquote, 20 Cent pro Euro vom Staat dazu, Zins- und Zinseszinseffekt wirkt voll ohne Steuer über 3, 4 Jahrzehnte. Da kommen richtig große Summen zusammen. Und das ist eine Chance, weil eine vielleicht nicht mehr den Lebensstandard so deckende gesetzliche Rente dann überkompensiert werden kann durch die Säule der privaten Altersvorsorge. Wir müssen jetzt damit beginnen, damit die heute 18, die heute 30, die heute 35-Jährigen die Chance haben, sich noch so eine eigene private Vorsorge aufzubauen. Das ist nichts für die heute 65-Jährigen. Da ist die Zeit zu kurz. Aber bei 18, 30, 40, 46-Jährigen, da reicht die Zeit noch, damit der Zins- und Zinseszinseffekt wirkt.
Noch eine Frage von Herrn Rau. Der Staat sagt doch vielen Familien gesetzlich garantierten Kita-Platz zu. Ist es nicht konzeptlos, wenn die Räumlichkeiten fehlen, Personal fehlt und das Geld dazu fehlt?
Ja, es gibt den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Der richtet sich gegen die Gemeinden und die Länder. Der Bund hat hier eigentlich keine Zuständigkeit. Dennoch finanziert der Bund diese Aufgabe in Anführungsstrichen freiwillig mit.
Mit, ja.
Genau, freiwillig mit. Und ich bin dafür, da sehr viel mehr zu tun. Warum? Die Kita ist eine Bildungseinrichtung. Es wird manchmal unterschätzt. Da geht es nicht nur um Verwahrung, sondern geht es um Bildung. Jetzt nicht im schulischen Sinne, aber es geht um die Persönlichkeitsentwicklung von kleinen Menschen, die zuhören können müssen. Die dürfen nicht fremdeln. Die müssen sich in der Gruppe zurechtfinden. Eine Geschichte sollen die nacherzählen können. Das ist wichtig für die deutsche Sprache natürlich. Vergessen wir nicht, sollen sie beherrschen. Es ist wichtig, um schulreif zu sein. Und ist natürlich ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Herr Heer, ich weiß nicht, ob Sie es präsent haben, aber wir haben einen Rekord an Teilzeitbeschäftigung in Deutschland. Und das kann man natürlich sehen als Ausdruck der Selbstbestimmung, aber ganz viel davon ist ungewollte Teilzeit, weil es keine verlässliche, qualitätsvolle Kinderbetreuung gibt. Und da müssen wir ran. Ich habe als Finanzminister übrigens, betrifft jetzt nicht den Kita-Platz, sondern die Familien, die sich selbst organisieren, ich habe die steuerliche Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten erhöht. Also von 4.000 auf 8.000 Euro im Jahr und bis zu 80%, die davon abgesetzt werden können bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Das ist nur ein kleiner Schritt. Da können wir sehr viel mehr machen, weil es ja auch Familien gibt, die sagen, okay, wir haben keinen Kita-Platz oder wir brauchen auch vielleicht für den Säugling keinen Kita-Platz. Aber wir wollen uns behelfen, zum Beispiel mit einer Tagesmutter und so weiter und haben dann eigene Ausgaben. Das muss man steuerlich unterstützen, weil am Ende profitiert der Staat davon, wenn die Menschen arbeiten und Steuern zahlen.
Deswegen lohnt sich immer auch ein bisschen, die Wahlprogramme zu lesen. Es gibt sie auch in kompakter Version, weil wir nicht alles natürlich hier ansprechen können. 30 Minuten sind keine 90. Aber wir haben noch ein bisschen was. Sind Sie eigentlich auf der Zielgeraden? Bisschen enttäuscht über den Liebesentzug der CDU, die sagt, Mensch, jede Stimme für die FDP ist eigentlich eine verschenkte Stimme.
Also ich liebe die CDU ja auch nicht, dann erwarte ich auch umgekehrt keine Zuneigung. Wir sind ja Wettbewerber. Ja, die Lage ist ja so, 29 oder 34% für die CDU machen keinen Unterschied. Das macht null Unterschied bei der Regierungsbildung. 4 oder 5 für die FDP, 4,99999 oder 5,0 macht einen Unterschied für die ganze Republik. Denn wie wir heute in der FAZ Ihren Kollegen gesehen haben, in dieser seriösen Allensbach-Umfrage, wo die FDP bei 5 steht, sobald die FDP bei 5 steht, hat Schwarz-Grün keine Mehrheit mehr. Dann wäre die wahrscheinlichste Regierungskoalition eine Deutschland-Koalition.
Aber Schwarz-Grün kommt ja in keinem Fall. Söder hat Absage.
Also, und Sie glauben tatsächlich, dass...
Zweifeln Sie daran?
Ich glaube, nach der Wahl sagt man, also die CSU hat ja nicht glauben können, dass also die Grünen sich so für Bayern engagieren. Das ist ja unglaublich, was die Grünen für Bayern tun wollen. Und diese Ministerien, die wir jetzt bekommen, also das haben wir ja nicht für möglich gehalten, dass das... Also Ich habe schon viel erlebt in der Politik, deshalb da glaube ich erst dran, wenn ich sehe. Aber um den Punkt nochmal zurückzukommen zu machen. Wenn die FDP reinkommt, ist jedenfalls klar, es gibt keine schwarz-grüne Koalition, die hat nämlich keine Mandats mehr. Und dann muss gebildet werden eine Deutschland-Koalition, schwarz-rot-gelb.
Das ist die einzige Alternative.
Genau, schwarz-rot-gelb. Und die ist immerhin besser als schwarz-rot. Denn wenn die CDU alleine mit der SPD regiert, dann verbündet sich der linke Flügel der CDU mit der SPD. Und es passiert dasselbe wie bei Merkel, dasselbe wie in der Ampel, nämlich gar nichts. Wenn die FDP dabei ist, wird es immer, gerade unter Führung jetzt eines CDU-Kanzlers, einen stärkeren Akzent geben auf wirtschaftliche Vernunft, mehr Respekt für Freiheit und Eigentum und Leistungsprinzip.
Sind wir schon beim Blick in die Glaskugel? Ein Leser fragt auch, treten Sie denn zurück, wenn die FDP nicht mehr in den Bundestag einzieht? Und also, haben Sie dann einen Plan B?
Also da soll er sich jetzt nicht die Sorgen drum machen, sondern er sollte sich eher die Sorge machen, was passiert, wenn es keine liberale Stimme im Parlament gibt.
Gibt es einen Plan B für Sie, wenn Sie nicht in die...
Nein, ich konzentriere mich auf den Plan A und bin auch fest davon überzeugt, dass es klappt. Aber um mich muss man sich persönlich keine Sorgen machen, das darf ich Ihnen versichern. Um das Land muss man sich Sorgen machen. Denn wenn es diese spezielle liberale Stimme der FDP nicht mehr gibt, keine Partei setzt sich ja so ein für den einzelnen Menschen. Also wir denken vom Einzelnen her und wollen die Menschen stärken durch Bildung und beschützen vor bürokratischer und finanzieller Überlastung. Wenn es die Stimme nicht gibt, ist das Parlament ärmer. Und vor allen Dingen 2029 muss man sich doch dann die Frage stellen. Es gäbe ja dann eine Regierung, nennen wir sie mal Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot. Und die hat Opposition nur von linken Parteien und von der AfD. Wie sieht denn dann 2029 die Wahl aus?
Eins würde mich noch interessieren. Sie waren so stolz drauf bei der letzten Wahl, dass die FDP so viele junge Wähler hat.
Ja.
Extrem viel. Wie sind Ihnen die abhanden gekommen, wenn man die jüngsten Wählergruppen anschaut?
Also wir sind da ja immer noch stark, aber die Wahl 2021 war ja sehr geprägt durch die Corona-Pandemie. Und die FDP ist eine liberale Partei, wie ich gerade sagte. Und das hat man während der Corona-Pandemie gesehen. Wir waren nämlich diejenigen, die auf die Bürgerrechte geachtet haben, trotz Pandemiepolitik. Und wir haben gesagt, nein, der Staat muss immer begründen, wenn er in die Freiheit eingreift. Und es ist unverhältnismäßig, den Schülerinnen und Schülern oder den Studierenden die Ausbildung zu erschweren und den sozialen Kontakt zu versagen. Und das hat viele Jüngere seinerzeit überzeugt, auch für die FDP einzutreten. Ist übrigens im Nachhinein noch mal ein Beleg, wie wichtig es ist, dass es eine liberale Partei gibt. Denn wir waren ja die einzige Partei im Vergleich zu Union und SPD und Grünen, die so argumentiert hat. Und die AfD war auch zwar gegen Pandemie-Maßnahmen, aber die haben ja gleich ganz die Gefährlichkeit von Corona geleugnet.
Wir sind bei unserer abschließenden Ja- oder Nein-Runde, damit wir noch ein paar Themen abräumen. Ja. Bürgergeld, ja oder nein?
Wir brauchen eine Grundsicherung, aber ich habe noch als Finanzminister Dinge vorgeschlagen, die man verändern muss.
Personal in Behörden und Ministerien abbauen?
Da steht aber als erstes Solidaritätszuschlag.
Haben Sie ja schon gesagt? Das wäre dann doppelt.
Ja, haben
Sie
schon gesagt, ja, okay, aber nur sicherheitshalber Solidaritätszuschlag abschaffen.
Abschaffen, ja.
Personal und Behörden und Ministerien abbauen, ja und wie? Man kann ganze Ministerien zusammenlegen, Umweltbundesamt kann man streichen, könnte ich jetzt 30 Minuten zu sprechen.
Sie wollen aber das Bauministerium abschaffen, jetzt müssen wir doch bauen, wieso schaffen Sie dann das Bauministerium ab?
Ja, wir haben jetzt ein Bauministerium, es wurde nicht gebaut. Ich glaube, wenn Bauen und Verkehr zusammengelegt wird, dann ist die Qualität der Politik eher sogar noch besser, weil die sich ja mit verwandten Dingen beschäftigen.
Schuldenbremse, ja oder nein, frage ich ja auch nicht, weil Sie schon gesagt
ja,
haben,
sehr gut.
Das bleibt drin. 4 Tage Woche bei vollem Lohnausgleich?
Wenn wir unser Land weiter ruinieren wollen, gern, aber ich finde es nicht richtig.
Mindestlohn erhöhen, ja oder nein?
Nein, das ist eine Sache unabhängiger Kommission.
Hat Europa das Rennen um die KI-Zukunft schon verloren?
Noch nicht.
Aber kurz davor.
Tja, wir haben einen AI-Act aus Brüssel bekommen, der das ganze Geschäftsmodell in Europa fesselt. Und jetzt hat typisch Frau von der Leyen noch eine Behörde eingerichtet, um das auch zu kontrollieren. Und jetzt Verhaltensregeln werden gemacht. Und wir haben was Verrücktes, ganz kurz nachher, wir haben was Verrücktes getan. Wir haben sozusagen das Instrument und nicht das Geschäftsmodell reguliert. Also man könnte sagen, Erpressung ist verboten. Da können wir uns drauf verständigen. Aber wir haben dann verboten, den Stift bereits, um den Erpresserbrief zu schreiben. So ist die Regulierung von KI. Und wir dürfen aber nicht den Stift verbieten, sondern müssen quasi die Erpressung verbieten. Also ich hoffe, dass die Metapher kommt an.
Das wird spannend. Das ist natürlich für Heilbronn auch wichtig. Das wissen Sie ja, dass das größte KI-Zentrum Europas hier entsteht.
Und wie ich das weiß, ja.
Das ist ja klar. Ne? Also das, da wird man mit Argusaugen drauf schauen, wie da die weitere Entwicklung ist. Ich hätte besser auf Kubicki gehört, ja oder nein? Er wollte ja die Ampel schon vor einem Jahr abschalten.
Ja.
Hätten Sie besser auf ihn gehört?
Nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe hätte man die Ampel neu verhandeln müssen, weil ab da kam sie ins Trudeln. Da war ich zu freundlich.
Mehr Musk und Milliwagen. War das ein Fehler von Ihnen?
Nein, das braucht Deutschland auch. Brauchen mehr Innovationskraft, brauchen marktwirtschaftliche Reformen. Ich meinte ja nicht die Frisur von Herrn Milley oder die politischen Urteile von Herrn Musk damit.
Vielen Dank. Ich glaube, ich hoffe, Sie sind mit Sicherheit auf den Punkt gekommen, ob es der Moderator auch war, das dürfen die Zuschauer entscheiden. Danke, dass Sie gestellt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und bleiben Sie weiter gut informiert mit all dem, was wir auch im Newsletter der Chefredaktion an Sie aussenden. Und weiter geht's gleich am Montag mit unserer nächsten Sendung. Dann ist die Außenministerin Annalena Baerbock zu Gast und da können wir Sie gleich mit einigen Aussagen des ehemaligen Finanzministers konfrontieren. Also seien Sie wieder mit dabei, bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.